Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Für viele Prozesse soll eine Prozessfähigkeit angegeben werden und eine der ersten Fragen, die sich dabei stellt, ist natürlich, wie viel Messwerte muss ich denn aufnehmen? Letztlich zum Rechnen würden tatsächlich zwei Messwerte ausreichen, aber irgendwie sagt einem das Bauchgefühl schon, naja, zwei Messwerte, um so die globale Prozessfähigkeit zu bewerten, die Prozessqualität könnte möglicherweise ein bisschen wenig sein, vielleicht nehmen wir einfach mal drei. Ich habe dazu ja schon zwei Folgen gemacht, die Folge 15 und 16, da geht es ganz ausführlich um Prozessfähigkeit und was da alles zugehört. Und heute steht nur diese Frage im Vordergrund, wie viele Werte brauchen wir denn? Und dazu gehören drei Punkte. Das erste ist, wo steht sowas? Also wo kann ich das nachlesen und angeben und sagen, das steht da so und deswegen machen wir das so. Wo steht, wie viele Werte ich für die Prozessfähigkeit brauche? Dann der zweite Punkt, sind Konfidenzintervalle für Prozessfähigkeiten eine Alternative? Und Punkt 3, welche Auswege gibt es denn, wenn ich einfach zu wenig Messwerte habe? Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Wo steht, wie viele Werte die Prozessfähigkeit braucht? Da ist zum einen natürlich eine große Bandbreite von Fachbüchern. Oder Sie ziehen eine Norm heran, in diesem Fall die ISO 22514 Teil 1 und Teil 2. Die beiden habe ich Ihnen auch in den Shownotes nochmal ausführlich aufgeschlüsselt, damit Sie wissen, um welche es geht. Die gibt es auch in der deutschen Übersetzung, also die liegt sowohl Englisch als auch Deutsch vor. Und beide Normen gehören zu dieser 22514er Normenreihe, die sich allgemein mit Fähigkeiten für alles Mögliche beschäftigt. Und der Teil 1, statistische Methoden im Prozessmanagement, allgemeine Grundsätze und Begriffe, beschreibt halt erstmal so grundlegend, worum es geht und was wir da tun. Und der Teil 2 beschäftigt sich ein bisschen intensiver mit Prozessleistungs- und Prozessfähigkeitskenngrößen von zeitabhängigen Verteilungsmodellen oder zeitabhängigen Prozessmodellen. Wir haben in beiden Teilen für unterschiedliche Situationen Vorgaben, wie viele Messwerte dafür aufgenommen werden sollten. Bei der Normalverteilung sagt der erste Teil, also sollten schon mehr als 100 Werte sein. Wir finden ganz oft so eine Untergrenze von 100 Werten. Wenn wir keine Normalverteilung haben, sondern irgendeine andere Verteilung, Lognormal, Weibull, irgendwas, dann sollten es mindestens 50% mehr sein, also nicht 100, sondern 150 Messwerte ist da die Untergrenze und natürlich darf das gerne auch ein bisschen mehr sein. Und im zweiten Teil der 22514 steht dann drin, was mache ich denn, wenn ich gar nicht wirklich so eine Verteilungsfunktion habe, zum Beispiel, weil ich eine mehrgipflige Verteilung habe, dann kann ich auch diesen Prozessstreubereich, den ich für die Prozessfähigkeit brauche, direkt aus den Messwerten ausrechnen. Aber ich brauche dafür relativ viele, also mehr als 1000 Werte, damit ich diese kleinen Grenzwerte auch gut zuverlässig angeben kann. Vielleicht haben Sie jetzt auch schon an der einen oder anderen Stelle geschluckt, weil typischerweise bei Ihnen eher sowas im Raum steht wie, reichen denn 3 oder müssen wir tatsächlich 5 Werte aufnehmen? Ich komme nachher nochmal drauf, was das denn heißt, also wie genau kann ich eine Prozessfähigkeit angeben, wenn ich tatsächlich nur 3 Werte aufnehme. Sie sind übrigens in guter Gesellschaft. Es gibt ganz viele Firmen und Unternehmen, die an verschiedenen Stellen mit einer Handvoll Werten Prozessfähigkeitswerte berechnen und ausweisen. Ob das eine gute Idee ist, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Aber die Frage, die sich natürlich direkt stellt, wenn da solche sehr großen Zahlen im Raum stehen, warum? Warum brauchen wir so viele Messwerte, wenn wir die Formeln ja auch mit 2 Werten füttern können und dann kommt da ein Ergebnis bei raus? Der eine Grund ist, wenn ich weniger als 100 Werte habe, dann ist es wirklich schwierig zu beurteilen, ob mein Prozess stabil ist. Das findet sich auch im ersten Teil von der 22514 als Hinweis. Für die Prozessfähigkeit selber ist es halt wichtig, wir müssen über die Messwerte den Prozessstreubereich, also die Breite des Prozesses angeben. Und wir reden hier ja von ganz kleinen Teilen, die dann außerhalb liegen. Also 99,73% drin heißt 0,27% draußen. Das ist schon relativ klein. Und damit wir diese Grenzen wirklich zumindest halbwegs belastbar angeben können, brauchen wir schon ein paar mehr Werte. Wenn man den feststellt, so, das ist aber schon ein bisschen arg viel, gibt es da nicht vielleicht eine Möglichkeit? Findet man zum Beispiel im VDA Band 4 so eine Idee, ja, wenn man jetzt mit dem, was der Prozess kann, sehr viel höher ist als das, was er können muss. Also zum Beispiel, ich muss eine Prozessfähigkeit von 1,33 nachweisen und ich habe jetzt hier mit meinen drei Messwerten ausgerechnet, ich bin bei 1,6. Dann ist das ja schon mal deutlich größer als 1,33. Dann könnte man sich fragen, reicht das nicht? Und eine Möglichkeit ist, an der Stelle Konfidenzintervalle zu verwenden und zu sagen, also wenn ich jetzt mit fünf Messwerten 1,6 ausgerechnet habe, dann weiß ich, ich bin ziemlich sicher, dass ich über dem Wert X liege. Und zu X kommen wir gleich noch. Aber die Idee ist halt, diesen Streubereich für den Prozessfähigkeitswert zu nehmen und zu gucken, dass der über dem Anforderungswert von zum Beispiel 1,33 liegt. So, jetzt gibt es natürlich hier auch wieder diverse Fallstricke. Das erste ist, diese Formeln für den Vertrauensbereich, die funktionieren nur für normal verteilte Messwerte. Ja, auch hier gilt, rechnen kann man immer. Wenn Sie das nachlesen wollen, wie diese Formeln zustande kommen, gibt ein tolles Buch. Also, naja, toll, wenn man sich sehr intensiv mit Prozessfähigkeitswerten beschäftigen möchte und den Formeln, die dahinter stehen. Und dieses Buch habe ich Ihnen natürlich auch in den Shownotes verlinkt, ist von Pern und Kotz. Encyclopedia and Handbook of Process Capability Indices. Das ist also ein Buch, in dem es nur und ausschließlich um Prozessfähigkeitswerte und Varianten davon geht. Gut geschrieben, kann man schön nachlesen, auch dass es nicht eine Formel für ein Konfidenzintervall gibt, sondern gleich ein paar mehr. Am Ende des Tages sind die Unterschiede aber nicht ganz so groß. Insofern hat man sich dann meistens auf die einfachste Formel geeinigt. Und wenn Sie in Software solche Konfidenzintervalle ausgegeben bekommen, dann steckt da in den allermeisten Fällen auch diese Formel dahinter. So, aber dummerweise halt wirklich nur dann sinnvoll, solide anwendbar, wenn die Messwerte ursprünglich normal verteilt sind. Das ist natürlich irgendwie dumm. Weil, was mache ich, wenn ich keine Normalverteilung habe, was ja nun eher die Regel als die Ausnahme ist? Man kann sich natürlich so ein Konfidenzintervall auch simulieren. Also ich nehme meine Messwerte und nehme eine Stichprobe aus meinen Messwerten, zum Beispiel im Bootstrap-Verfahren, kann dann einen neuen CPK ausrechnen und kriege über ganz viele Stichproben, die ich da rausziehe, dann auch eine Streuung hin. Da habe ich immer leicht unterschiedliche CPK-Werte, je nachdem, welche Werte aus der ursprünglichen Stichprobe drin sind und wie oft welcher Wert drin ist. Und dann kann ich darüber eben einen Streubereich angeben. Ist jetzt kein ganz exaktes Konfidenzintervall, gibt aber schon auch eine Antwort darauf, wie viel Unschärfe steckt denn jetzt in meinen Ergebnissen drin. Was diesen CPK-Wert leider nicht anzusehen ist, dass er wirklich richtig unscharf ist. Also so sehr viel unschärfer, als wir uns das gemeinhin vorstellen. Normalerweise würden wir ja denken, naja, 100 Messwerte, das muss doch reichen. Das ist doch schon mal was. Und wenn wir uns das angucken, wie breit dieser Streubereich ist für normal verteilte Messwerte, also für die eher seltene Situation, dass wir eine Normalverteilung haben, und wir haben zum Beispiel einen CPK-Wert von 1,5. Damit sind wir ja auch entspannt über 1,33. Dann stellt sich die Frage, bin ich denn auch sicher über der 1,33? Und wenn ich mir dann angucke, wie groß dieses Konfidenzintervall ist, also der Streubereich drumherum, dann habe ich zum Beispiel, wenn ich komfortable Situation 200 Messwerte habe, dann ist das ein plus minus 0,15. 200 Messwerte und das Konfidenzintervall ist immer noch 0,3 breit. Das heißt, wenn ich 1,5 habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich irgendwo zwischen 1,35 und 1,65 liege. Ja, ich bin damit über 1,33 mit 95%iger Sicherheit, aber nicht so richtig viel. Die untere Grenze ist schon relativ nah dran. Und wahrscheinlich ahnen Sie schon, was passiert, wenn wir einfach weniger Messwerte haben. Der Vertrauensbereich oder das Konfidenzintervall wird natürlich breiter. Bei 100 Messwerten plus minus 0,2. Bei 50 Messwerten sind wir schon bei plus minus 0,3. Bei 20 Messwerten sind wir bei plus minus 0,5. Das heißt CPK 1,5. Und ich bin mir zu 95% sicher, dass der tatsächliche Prozess CPK irgendwo zwischen 1 und 2 liegt. 1 ist für viele Prozesse viel zu wenig und 2 ist sehr oft sehr komfortabel schön groß. Also das sagt mir schon bei 20 Messwerten nicht mehr so richtig viel darüber, ob ich jetzt nun meine Anforderungen erfülle oder nicht. Machen wir es noch ein bisschen kleiner, denn die Idee, das mit 3 Messwerten zu machen mit der Prozessfähigkeit, ist, wie gesagt, sehr gängig. Wenn wir jetzt 10 Messwerte nehmen, also gleich 2 Hände voll, dann haben wir plus minus 0,7. Und wenn wir tatsächlich nur 3 Messwerte nehmen, dann ist es unser Konfidenzintervall plus minus 1,5. Bedeutet, wenn ich ein CPK von 1,5 habe, plus minus 1,5, dann weiß ich, 95% liegt mein Prozess CPK zwischen 0 und 3. Also 0, ich bin eigentlich immer außerhalb der Toleranz, und 3, dass ich tatsächlich außerhalb der Toleranz bin, ist ein extremst seltenes Ereignis. Also irgendwo zwischen kann ich nichts mit anfangen mit diesem Prozess, und der Prozess ist erste Sahne super gut. Da nutzt es nicht so viel, einen Prozessfähigkeitswert zu berechnen. Und es reicht vor allen Dingen überhaupt nicht, wenn der nur ein bisschen größer als die geforderte 1,33 ist mit seinen 1,5. Der müsste viel, 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 viel höher sein, damit ich mir sicher bin, dass ich 1,33 auch wirklich habe. Und wie gesagt, alle Berechnungen mit Konfidenzintervallen bei Prozessfähigkeiten nur für normal verteilte Werte. Insofern die Frage, sind Konfidenzintervalle eine Alternative? Ja, möglicherweise in bestimmten seltenen Situationen kann das eine Alternative sein. Wahrscheinlich wird sie das nicht so richtig aus ihrem Dilemma rausreißen. Kommen wir also zum dritten Punkt. Was kann ich machen, wenn ich einfach zu wenig Messwerte habe? Ja, und es gibt ja gute Gründe dafür, da jetzt nicht riesen Messreihen aufzunehmen. Zum Beispiel, weil es einfach sehr lange dauert, solche Messwerte aufzunehmen und zu dokumentieren. Dann haben Sie eben mit der Prozessfähigkeit auch nicht so richtig viel gute Chancen, den Prozess sinnvoll zu beurteilen. Es ist also quasi eine technische Grenze in der Statistik. Ja, wir wissen auch, dass sowas wie ein Perpetuum mobile nicht funktioniert oder auch andere Dinge einfach nicht möglich sind. Dass Brücken zum Beispiel auch nicht ewig tragen und wenn die dann kaputt gehen, das auch nicht so schön ist. Das ist einfach eine technische Grenze. Und genauso haben wir hier auch eine technische Grenze in der Statistik. Wenn Sie wenig Messwerte haben, ist Prozessfähigkeitsbewertung eine echt schwierige Kiste, die sehr unzuverlässig ist. Deshalb ist es schlau, dann eine andere Methode zu nehmen, um die Prozessqualität zu bewerten, eine andere Methode als die Prozessfähigkeit. Und nur so als Ausblick, es gibt ganz viele Sachen, was man da machen kann. Unter anderem, wenn Sie sowieso schon Prozessdaten haben, vielleicht jetzt nicht so unbedingt viele, aber ein paar aus einem laufenden Serienprozess, dann können Sie eine Prozessdatenanalyse machen und darüber eine Abschätzung ableiten, wie viel Werte außerhalb der Toleranz werden Sie erwarten. Und können dann umrechnen und sagen, zum Beispiel, wir erwarten 220 ppm in diesem Prozess und das entspricht einem CPK-Wert an dieser Stelle von X. Wenn Sie keine Werte haben, noch so ein bisschen am Anfang stehen, dann Hilft zum Beispiel eine statistische Versuchsplanung und Durchführung, also ein Design of Experiment oder DOE. Damit können Sie dann gezielt Punkte im Prozess ansteuern und auch da wieder hinterher sehen, wie oft werden wir denn die Spezifikationsgrenzen oder Toleranzgrenzen reißen, wie oft wird ein Wert außerhalb liegen und können da wieder diesen Rückschluss machen, wir haben so und so viel ppm oder wir erwarten so und so viel ppm für unseren Prozess oder für unser Merkmal und deswegen entspricht das ein CPK von diesem Wert und wenn man dann so eine Vorgabe hat, so eine allgemein gültige von 1,33 oder 1,67, kann man halt hinterher entscheiden, sind wir gut genug drüber, dass wir mit diesem Prozess weitermachen können, dass die Prozessqualität ausreichend ist oder müssen wir wieder zurückgehen und das Ganze noch ein bisschen besser machen, damit die Zahlen besser werden und die Qualität angehoben wird. Das heißt also zusammenfassend, Sie brauchen wirklich viele Messwerte für die Prozessfähigkeit. 3 ist ein zu schmales Brett. Da versuchen Sie auf dem Streichholz zu balancieren, das geht schief. Sie brauchen auf jeden Fall mehr Werte für eine belastbare Prozessfähigkeit. Minimum 100, wenn Sie Normalverteilte haben. 150, wenn es eine andere Verteilung ist. Und wenn Sie gar keine Verteilung haben, dann brauchen Sie über 1000 Messwerte, um hier sinnvoll und belastbar vorgehen zu können. Konfidenzintervalle helfen Ihnen nur, wenn Sie normal verteilte Werte haben. Ansonsten wird es halt schwierig und vor allen Dingen sind die echt breit, wenn Sie wenig Messwerte haben. Das heißt, Sie müssten dann schon eine extrem hohe Prozessfähigkeit berechnet haben mit deutlich weniger als 100 Werten, um überhaupt über Ihre Anforderungsgrenze zu springen. Insofern meine Empfehlung, wenn Sie damit nicht weiterkommen, weil Sie nicht genug Messwerte haben, gehen Sie in die Prozessdatenanalyse oder auch in die DOE und machen Sie da eine Abschätzung, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie über Ihre Toleranzgrenzen hinausgehen oder drunter fallen und die Qualität nicht ausreichend ist. Und rechnen Sie das dann zurück in ein CPK und sagen Sie, das ist äquivalent zu so und so einem CPK. Das reicht für uns. Oder Sie entscheiden, wir müssen noch mal ran und müssen das optimieren. In der nächsten Folge geht es dann mal um ein ganz anderes Thema und gar nicht um Stichproben oder Prüfmengen oder wie viel Werte, sondern in der nächsten Folge geht es um die spannende Frage, was macht eigentlich ein Data Scientist? Und welche Jobs gibt es noch in dem Bereich Datenanalyse und Datennutzung? Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.